Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist heute Michaela Tix.
Hallo.
Hallo Michaela. Schön, dass du dabei bist. Wir sind heute zu zweit, weil wir gucken im Wesentlichen zurück in dieser Woche auf das Energate-Forum, das in den vergangenen Tagen stattgefunden hat in Berlin. Unser großes Branchentreffen für den Energieinfrastrukturbereich. Und lass uns gleich reinstarten, aber lass uns noch einen Tag vor mitnehmen, bevor das Energate-Forum in Berlin begonnen hat. Am Montag war eine Veranstaltung von E.ON in Berlin. Da war unter anderem Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche und Klaus Müller waren zu Gast und es ging um die Netzanschlussverfahren, unter anderem das große Hot Topic momentan im Energiesektor. Und ich hatte das Glück, die Veranstaltung moderieren zu dürfen und es sind tatsächlich ein paar spannende Aussagen gefallen.
Ja, es war ja beides im Humboldt-Carré, ist ja quasi ein Zufall gewesen. Hättest ja vielleicht fast ein Zelt aufschlagen können, 3 Tage, eine Tagung nach der nächsten. Wie war denn so die Stimmung bei den Verteilnetzbetreibern, also bei den E.ON-Gesellschaften und was hat Müller so und Frau Reiche für Botschaften mitgebracht?
Naja, einerseits haben die natürlich immer noch das große Thema des Nest-Prozesses, also da, wo letztendlich eigentlich die künftigen Renditen für die Netzbetreiber festgelegt werden. Das war auf jeden Fall nochmal ein Thema, wobei man eigentlich da sagen muss, da ist die Messe weitestgehend gelesen, zumindest jetzt erstmal in einem ersten Schritt. Klaus Müller hat durchaus ein bisschen Kritik sich anhören dürfen, sowohl von Bundesministerin Reiche, die ja bekannt aus dem E.ON-Konzern wieder in die Politik zurückgewechselt ist. Gleichermaßen natürlich auch von den anwesenden Netzbetreibern, die gesagt haben, die Renditen, die sich daraus jetzt errechnen, die reichen einfach nicht für die massiven Investitionen, die uns bevorstehen. Klaus Müller hat dann natürlich nochmal das Wort ergriffen, hat das verteidigt. Aber im Zentrum standen eigentlich auch bei der Debatte, wie dann später auch bei uns, bei einigen Debatten beim Energate-Forum, diese ungemeine Wucht der Netzanschlussbegehren, die momentan auf die Netzbetreiber niederprasseln. Und da sind enorm große Zahlen im Raum. Der Energieverband BDW hat just heute nochmal Zahlen einer Umfrage eröffnet oder bekannt gegeben und spricht, dass bei den 4 Übertragungsnetzbetreibern und den größten Verteilnetzbetreibern bis zu 700 Gigawatt allein durch Batteriespeicher an Netzanschlussanträgen vorliegen. Wir haben eigentlich Zahlen, die sogar noch ein bisschen größer sind.
Was sind denn so die Gründe für den Netzstau? Also du hast gesagt, die Batteriespeicher sind ja eine große Grund, aber es gibt ja auch andere Anschlussnutzer, die ans Netz wollen, aber nicht können tatsächlich. Darüber haben wir auch beim Vorabend-Event vom Energate-Forum gesprochen. Die Batterie.
Ja, also es gibt einfach, genau, es gibt einen unglaublichen Boom einerseits bei den Batteriespeichern, die du gerade auch angesprochen hast. Dazu kommen aber eben auch Rechenzentren. Das ist eben eine ganz neue Entwicklung eigentlich. Die Anfragen für Rechenzentrumsstandorte, die haben sich bisher vor allem um den Frankfurter Raum herum entwickelt. Aber da ist mittlerweile das Stromnetz so dicht, dass sich die Rechenzentrumsbetreiber auf andere Standorte mittlerweile fokussieren. Und ein ganz zentraler Standort ist dort mittlerweile Berlin. Das ist natürlich gerade für mich Wahlberliner eine gute Nachricht, aber der örtliche Netzbetreiber Stromnetz Berlin hat damit ganz schön zu kämpfen, weil auch da jetzt Anfragen in einer Masse und einem Volumen auf den hiesigen Verteilnetzbetreiber einprasseln, die der eigentlich überhaupt nicht bewältigen kann.
Ja, und die Geschäftsführerin war ja auch bei uns zu Gast. Aber vielleicht, bevor wir auf unsere Veranstaltung überspringen, dann nochmal der Schritt zurück. Erstmal zu deiner Tagung bei E.ON. Was haben denn die Netzbetreiber dazu gesagt, die ja wahrscheinlich wie E.ON Edis da stark drunter leiden? Was muss passieren aus ihrer Sicht?
Naja, also sie haben vor allem auch erstmal nochmal frische Zahlen mitgebracht und allein im E.ON-Konzern, das sind ja im Kern eigentlich 9 große regionale Verteilnetzbetreiber, summieren sich die Netzanschlussanfragen mittlerweile schon auf 500 Gigawatt. Also die Zahlen vom BDW, das waren jetzt nur die Batteriespeicher, aber summiert über die verschiedenen Technologien hinweg ist es bei E.ON natürlich schon eine riesengroße Zahl, wenn man das vielleicht mal so vergleicht. Die gesamtdeutsche Erzeugungsleistung, also von fossilen und erneuerbaren Kraftwerken, die liegt irgendwie bei rund 260 Gigawatt. Also das sind wirklich große, große Zahlen. Und deshalb fordern die Netzbetreiber natürlich irgendein neues Instrument, damit diese Antragsflut eingedämmt wird. Und da hat Bundesministerin Reiche auch zwei positive Kunden aus Sicht der Netzbetreiber mitgebracht. Erstens hat sie gesagt, dass Batteriespeicher künftig nicht mehr nach der Kraftwerksnetzanschlussverordnung ans Netz angeschlossen werden sollen. Muss man vielleicht ganz kurz erklären, was ist das? Das ist eigentlich eine Regelung, die Erzeuger mit mehr als 100 MW Leistung betrifft, also richtig große Anlagen, aber auch die Speicher werden aktuell unter diese Regelung gefasst. Und dort gibt es dieses sogenannte Windhundverfahren. Also jeder, der irgendwie einen Antrag stellt, kommt nach der Reihenfolge dran. Es gibt keine Kriterien und nichts. Und da will Bundesministerin Reiche jetzt ran. Einerseits die Speicher rausnehmen und andererseits ganz insgesamt bei den Anschlussverfahren dann Kriterien einführen. Was können das für Kriterien sein? Zum Beispiel ein Reifegrad, also muss ein Antragsteller zum Beispiel nachweisen, dass er sich ein Grundstück gesichert hat oder dass schon bestimmte Vorgenehmigungen auf den Weg gebracht sind. Auch eine Bonitätsprüfung könnte sozusagen ein Qualitätskriterium sein, dass da berücksichtigt wird. Oder eben die Netzdienlichkeit, das ist eben auch ein Thema oder ein Streitfeld auch oft zwischen Netzbetreibern und Speicherbetreibern. Die Netzbetreiber sagen, naja, die Speicher, die bringen uns überhaupt gar nichts. Die optimieren sich eigentlich nur nach bester Kassenlage. Denen ist es völlig egal, was sie im Netz auswirken. Das stimmt zu einem Teil aber auch nicht. Es gibt durchaus auch schon erste Speicher, die netzdienlich betrieben werden. Allerdings, was sie dafür natürlich brauchen, ist eigentlich dann auch wieder irgendein Anreiz und der besteht momentan nicht. Also orientieren sie sich halt eher am Börsenstrompreis.
Man muss ja auch sagen, bei den ganzen Antragsfluten, die jetzt auf die Netzbetreiber einprasseln, das sind ja auch viele Phantomanträge dabei. Das heißt, viele versuchen auch einfach Goldgräberstimmung zu machen, ja, Netzanschlüsse zu verkaufen, damit Geld zu verdienen. Das heißt, das große Ziel ist ja erst einmal rauszufinden, wer hat wirklich ein Interesse. Ne? Das steht ja über allem drüber. Da musste man einfach mal schauen, wie sich das wirklich realistisch machen lässt. Du hast jetzt es liegt auf dem Tisch der Vorschlag tatsächlich, dass sich da irgendwie auch an der Ernsthaftigkeit des Projektes auch ein Verfahren ausrichten sollte. Ist aber natürlich auf der anderen Seite sehr komplex. Ne? Das ist jetzt auch die Bedenken der Netzbetreiber, auch der Bundesnetzagentur, die sagen, können wir das eigentlich tatsächlich, zumindest aus Bonn aus, uns da Kriterien geben, die es für jeden vor Ort treffen? Sondern eigentlich ist es ja im Moment, darf ein Netzbetreiber einen Baukostenzuschuss tatsächlich machen, aber er ist nicht verpflichtet dazu. Und die große Frage ist natürlich, welche Kriterien werden da festgezurrt? Und das wird, glaube ich, sehr viel Arbeit, um zu schauen, wie kriegen wir da ein faires Verfahren hin? Und da kommen wir zu unserer Veranstaltung. Da war ja die Stromnetz Berlin-Vertreterin, die ja ihr eigenes Verfahren hat. Erzähl doch mal da ein bisschen zu.
Ja, genau. Also in Berlin, die haben eben jetzt schon vor 2-3 Jahren deutlich gemerkt, dass die Antragszahlen massiv steigen und dass sie mit dem bisherigen Windfundverfahren, also dem Schlangestehen, eigentlich nicht mehr zurechtkommen, weil sie ganz viele Antragsteller gar nicht mehr bedienen können. Und die haben ein neues Verfahren eingeführt, das nennt sich das Repartierungsverfahren. Kann man kurz zusammengefasst eigentlich so beschreiben, dass erstmal alle Antragsteller zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Anliegen an den Netzbetreiber herantragen können und der verteilt dann die freien Kapazitäten anteilig auf alle Antragsteller. Das soll eben auch, so wie es vom Gesetz gefordert ist, ein diskriminierungsfreies Verfahren sein. Die Antragsteller müssen jeweils eine Mindestgröße angeben. Also sie können einerseits ihre Wunschgröße angeben, auf der anderen Seite eine Mindestgröße. Und alle, die sozusagen mit dieser Mindestgröße wenigstens bedient werden können, die kriegen dann tatsächlich einen Zuschlag. Die müssen sich dann entscheiden, ob sie das Angebot annehmen oder nicht. Also stellt man sich vor, es hat jemand 100 MW beantragt, aber als Mindestleistung 20 MW angegeben. Dann kriegt er eben diese 20 MW. Da muss er tatsächlich nochmal prüfen, kann ich damit mein Projekt initiieren? Kann ich damit tatsächlich loslegen oder nicht? Besteht auch die Möglichkeit, das wieder zurückzugeben. Und Stromnetz Berlin ist einer der ersten Verteilnetzbetreiber, die dieses Verfahren anwenden. Es gab nur eine Beschwerde bisher dagegen, die aber vom Oberlandesgericht erstmal zurückgewiesen worden ist. Also grundsätzlich kann man sagen, das Verfahren kommt ganz gut an. Wir hatten aber bei unserer Veranstaltung dann auch einen Vertreter der Rechenzentrumsbetreiber, Peter Pohlschröder, das ist der stellvertretende Vorsitzende der German Data Center Association, zu Gast. Und der hat gesagt, naja, also aus Rechenzentrumsbetreibersicht ist dieses Verfahren relativ problematisch, weil halt einfach am Ende des Tages kleine Losgrößen dabei herauskommen. Und Rechenzentrumsbetreiber, gut, die brauchen halt echt eine Wucht an Anschlussleistung und die fallen dann eher hinten runter.
Ja, klingt nach einem Konflikt. Die andere Sache ist, wie bekommt man sonst hin? Die Vorschläge liegen auf dem Tisch oder man überlegt tatsächlich noch. Ja, was war so deine, also wir hatten ja auch unseren Bundesnetzagentur Regulierungschef, den Herrn Zerres, bei uns auf der Bühne. Da war das ja auch nochmal ein Thema. Wie kann man mit diesem Netzstau umgehen? Wie kann man das reformieren? Was ist denn da so bei dir hängen geblieben, was er für Aussagen in seiner Rede, aber auch in unserer Podiumsdiskussion getroffen hat, die wir ja zusammen moderiert haben?
Ja, eigentlich hat sich auch am Vorabend an dem Gespräch zwischen dem Rechenzentrumsvertreter und dem der Vertreterin des Netzbetreibers ja eigentlich schon so eine gewisse Annäherung abgezeichnet, zum Beispiel, indem man gegebenenfalls gewisse Kontingente für bestimmte Kundengruppen zum Beispiel öffnet. Und das hat eben auch der Achim Zerres, der bei der Bundesnetzagentur für die Energieregulierungsfragen zuständig ist, dann auch mit angedeutet. Es gibt auch eine Debatte über eine gewisse Priorisierung. Also bevorzugt man bestimmte Kundengruppen? Das dürfte relativ schwierig werden, weil wen will man da eigentlich vor wen stellen? Ist die Wärmeversorgung wichtiger als ein Rechenzentrum? Ist die Energieversorgung wichtiger als die Wärmeversorgung? Also das ist, glaube ich, ziemlich heikel. Es geht alles, sind eigentlich alles Branchen der öffentlichen Daseinsvorsorge, die auch alle eine hohe Bedeutung und Wichtigkeit haben. Schwierig hat auch Achim Zerres von der Bundesnetzagentur eher abgelehnt. Er hat von einer möglichen Kontingentierung gesprochen, also dass freie Kapazitäten vielleicht zumindest auf verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. Aber auch das war auffällig. Sowohl die Netzbetreiber als auch Achim Zerres haben da ganz schnell die Hände gehoben, haben gesagt, aber die Entscheidung darüber muss die Politik treffen, weil ich glaube tatsächlich, das ist eine heikle Sache und ja, da sind alle froh, wenn sie da nicht mitmischen müssen.
Ich glaube, das Argument, was ja noch spannend war, dass Herr Zerres auch gebracht hat, ist tatsächlich, wie will man es vergleichen? Ne? Der Industriebetriebe, die tatsächlich, also wenn man es wirklich so macht, also der Vorschlag kam auch von Leon Hirt, Professor Hirt von der Hertie School, dass man tatsächlich dann innerhalb dieser Kundengruppen, also nehmen wir mal an, Industriekunden konkurrieren untereinander und Batteriespeicher betreiben, konkurrieren untereinander, dass man die untereinander antreten lässt und so zu einem, vielleicht sogar so einem Preis kommt, der uns auch als Netznutzer weiterhilft, damit es nicht unsäglich teuer wird. Aber der direkte Vergleich zwischen den Kundengruppen wird ja dann eher schwierig. Ne? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, weil ein Industriekunde, der vielleicht einen höheren Netzanschluss braucht, weil er sich dekarbonisieren will und dafür Strom braucht, steht natürlich unter einem ganz anderen Wettbewerbsdruck als jetzt ein Batteriespeicherbetreiber, der einfach ein Projekt plant und damit Geld verdienen möchte. Und von daher ist das, glaube ich, eine schwierige Abwägung tatsächlich, dass man die untereinander nicht vergleichen kann. Ne?
Ja klar, gerade wenn man überlegt, dass dann vielleicht auf der Seite der Rechenzentrumsbetreiber Google, Amazon und Co. stehen würden, kann man davon ausgehen, dass die eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft haben und viele andere dann das Nachsehen hätten. Wir haben mit Peter Pohlschröder auch darüber gesprochen, dass es im Rhein-Main-Gebiet schon erste Ansinnen gab, dass sich Netzbetreiber... Planer von Rechenzentren, die keinen Netzanschluss kriegen, schon damit beschäftigen, dass sie sich ein eigenes Gaskraftwerk hinstellen. Also und wir reden da nicht irgendwie über ein kleines Blockheizkraftwerk, sondern das sind schon wirklich große Einheiten. Also kann man wirklich auch als Gaskraftwerk bezeichnen. Das hat sich jetzt so bisher noch nicht realisiert, auch aus Klimaschutzgründen. Aber also da merkt man auf jeden Fall, ich glaube, da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Trotzdem, die Netzanschlüsse sind ein knappes Gut, die Netzentgelte sind hoch, sie steigen, sie belasten alle Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wenn man da dann, weil es eben so einen großen Wettbewerb gibt, eine Einnahmequelle erzielen könnte, sollte man wahrscheinlich zumindest mal darüber nachdenken, Vor- und Nachteile abwägen. Und ich gehe sehr fest davon aus, dass das in den nächsten Wochen und Monaten uns noch ein bisschen weiter beschäftigen wird.
Ja, ich glaube, Einnahmequellen fürs Netz, da sind wir auch schon bei unserem nächsten Thema, das unter dem großen Stichwort Agnes läuft, das neue Mädchen der Bundesnetzagentur, wo schon viel Arbeit und Grips reingesteckt wurde in Bonn. Es gab jetzt auch gleich gerade ein frisches Positionspapier. Herr Zerres hat auch neue Sachstandsdiskussionen angekündigt. Ein Expertenworkshop wird es bald geben zu dem Thema. Also da laufen die Köpfe schon heiß, wie sich das einfach gerechter verteilen lässt. Weil das Grundproblem ist ja tatsächlich, je mehr Solar- und Windstromanlagen ans Netz gehen. Und je mehr Haushalte sich auch abkoppeln mit einer Eigenversorgung, desto ungerechter wird es ja, weil einfach weniger insgesamt an die Netzentgelte sich beteiligen. Also der Bierdeckel, den alle zahlen können, zahlen eben nicht mehr so viele. Und da ist die große Frage, was macht man, um das zu entschärfen?
Und da war, glaube ich, sehr deutlich, dass eben nicht nur wie bei dem vorangegangenen Thema auf die Speicherbetreiber neue Aufgaben, neue Anforderungen, neue Lasten zukommen, sondern eben auch auf die erneuerbaren Branche. Da gibt es verschiedene Ideen und Konzepte. Ein Punkt wären Baukostenzuschüsse, also dort, wo die neuen Netzkosten verursacht werden, dass die Einspeiser dann auch daran beteiligt werden durch einen einmaligen Investitionskostenzuschuss. Eine Alternative wären sogenannte Einspeiseentgelte. Über beides hat Achim Zerres gesprochen. Wir hatten uns nach der Veranstaltung schon unterhalten, Michaela. Was wir versucht haben rauszuhören, ob es schon irgendwie eine Präferenz gibt. Hast du was mitgenommen?
Nee, noch nicht so wirklich. Also hat sich, glaube ich, sehr vorsichtig ausgedrückt und ich glaube, er hat auch ganz klar gemacht, da müssen wir vorsichtig sein, weil damit wirken wir wirklich im Markt, haben wir im Markt große Folgen, tatsächlich auch vielleicht für den erneuerbaren Ausbau. Das hat auch eine Podiumsdiskussionsteilnehmerin ganz klar gemacht, Frau Kleiner von Alteric, ein großer Windkraftproduktierer, die dann ja stark betroffen werden. Also sie hat zu Recht auch gesagt, klar, wir haben jetzt wirklich durch das EEG die ganze Zeit Ruhe gehabt, mussten uns nicht beteiligen und es ist schon klar, so wird es halt nicht in irgendeiner Form wahrscheinlich weitergehen können. Aber bitte Vorsicht, weil sonst wird vielleicht unser Geschäftsmodell gefährdet. Wenn jetzt alle drei Sachen kommen, also es gibt ja noch neben dem Einspeiseentgelt und den Baukostenzuschüssen gibt es noch eine Art Redispatch-Vorbehalt. Das ist noch ein dritter Ansatz tatsächlich, dass man bei Ausgleichszahlungen tatsächlich die Windkraftbetreiber nicht zur Kasse bringt. Also wenn das alles drei kommt, dann ist das die Vollkatastrophe für Alteric, ne? Also man kann bestimmt mit irgendwas leben, muss aber wirklich vorsichtig sein und aufpassen, dass man das nicht kaputt macht. Warum ist das so? Das ist nicht nur, damit die Gesellschafter Geld verdienen, sondern die Windkraftprojektierer müssen natürlich auch ihre Banken überzeugen. Und da ist ja jetzt schon sehr viel Komplexität im Markt. Es gibt Bürgerbeteiligungen, die finanziell kosten. Sie müssen gucken, welche Standorte sie haben. Und die Frage ist, wie rechnet man das dann ein? Man weiß ja dann tatsächlich vielleicht noch gar nicht, wie sieht das Netzentgelt in 3 Jahren, in 4 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren aus, wenn man so ein Windparkprojekt durchrechnet. Und man muss der Bank erklären, dass das vielleicht ein Kostenrisiko auch ist, was auf die zukommt, sodass die Gespräche mit den Banken nicht einfacher werden. Davor hat sie wirklich hauptsächlich gewarnt.
Auf der anderen Seite hat sie aber schon auch Verständnis gezeigt, dass sich an der ganzen Netzentgeltsystematik etwas ändern wird. Das ist ja eindeutig, wir kommen aus einem System, wo eben nur die Netznutzer am Ende, also die Verbraucher eigentlich sich an den Netzkosten beteiligt haben oder die finanziert haben. Und jetzt haben wir aber eine ganz andere Situation, weil die großen Kostenblöcke, haben wir gerade drüber gesprochen, die kommen eben durch die massiven Netzanschlussanfragen von erneuerbaren Projektierern, von den Speichern, von den Rechenzentren, von den Wärmeanlagen, die elektrisch geführt sind. Also eine Unmenge an andere Technologien, die eigentlich auf der anderen Seite des Netzes stehen. Und klar, die Bundesnetzagentur, die legt sich noch nicht fest. Also ich habe das Gefühl, man kann ein bisschen raushören, dass das Pendel in Richtung Baukostenzuschüsse auf jeden Fall geht. Ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass Achim Zerres bei den Einspeiseentgelten sehr vorsichtig ist. Mhm. Er hat aber auch gesagt, die könnten auch in ganz besonderen Marktsituationen wirken. Also es könnte zum Beispiel sein, dass bei negativen Strompreisen dann vielleicht ein Einspeiseentgelt zusätzlich noch fällig wird. Aber wie man das dann im System alles implementiert, das ist, glaube ich, alles auch unheimlich kompliziert. Deshalb glaube ich wahrscheinlich, dass es im ersten Schritt eher einfachere Lösungen sein werden. Das könnten Baukostenzuschüsse sein. Das Thema Redispatch-Vorbehalt, das hat er kaum angesprochen. Deshalb habe ich da so fast den Eindruck, dass das nicht die bevorzugte Option der Bundesnetzagentur ist. Aber wir wissen nichts Genaues. Ein bisschen genauer ist er dann doch geworden, so wie vorher schon Behördenpräsident Klaus Müller. Dynamische Netzentgelte, da ist die Bundesnetzagentur auf jeden Fall ein Fan davon.
Ja, Das hat man, glaube ich, klar feststellen können, dass das mehr oder weniger als grobe Stoßrichtung schon klar wird. Es wird kompliziert werden. Ne? Das ist auch, wir haben ja jetzt tatsächlich statische Entgelte, die sich wirklich nicht an, also wir haben teilweise Zeitfenster, aber wichtig ist halt der Bundesnetzagentur, dass tatsächlich ein Preissignal überall ankommt. Ne? Dass man einfach nicht zubaut oder sich verhält, als ob es keine Folgen hätte, sondern auch, dass die Auswirkungen der Preise, ja, dafür Folgen sorgen, dass sich Netznutzer auch netzdienlich verhalten oder auch Einspeiser netzdienlich verhalten. Das wird eine Riesenreform werden. Das wird vielleicht auch einige Zeit brauchen, weil wir auch technisch in Deutschland noch vielleicht noch nicht so weit sind, wie wir das wollen, weil wir vielleicht die Preissignale noch gar nicht so ankommen lassen können, zumindest ganz unten beim Verbraucher, sodass wir da noch ein bisschen Zeit brauchen werden. Aber die Stoßrichtung, dass das kommen wird, da hat er, glaube ich, keinen Zweifel dran gelassen.
Ja, Professor Leon Hirt, den du gerade schon angesprochen hast von der Hertie School, ist ein durchaus ein renommierter Energieökonom, der hat davon gesprochen, dass es die größte Reform des Strommarktdesigns ist in den letzten 25 Jahren, also seit der Liberalisierung der Strommärkte. Und da hat er durchaus recht. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass mit Achim Zerres, der jetzt, soweit ich weiß, jetzt auch auf dem Weg in sein letztes Berufsjahr ist, bevor, glaube ich, bei ihm die Rente ansteht, also dass da jemand am Schalthebel sitzt, der vielleicht auch einfach ja, nicht mehr ganz so viel Rücksicht auf bestimmte Befindlichkeiten nehmen muss und dass er tatsächlich jetzt eben auch mit ganz, ganz viel Erfahrung jetzt diesen Rahmen setzt, zusammen mit dem Präsidenten Klaus Müller und natürlich auch anderen Experten und Expertinnen aus der Bundesnetzagentur, aber auch bei Klaus Müller zeichnet sich ein Vertragsende im nächsten Jahr ab. Also da sind zwei Männer, die vielleicht freie Bahn haben, jetzt auch echt nochmal eine umfassende Reform umzusetzen und da vielleicht auch etwas mutiger vorausdenken können, als vielleicht es in unter anderen Rahmenbedingungen möglich wäre. Ja, lass uns ganz kurz, bevor wir vielleicht noch auf ein, zwei andere Highlights der Veranstaltung drauf gucken, einmal kurz abgeben, weil das Energate Forum liegt hinter uns, die E-World liegt vor uns und wir geben da einmal ganz kurz ab.
25 Jahre Energiezukunft, das ist die E-World Energy and Water. Vom 10. bis 12. Februar trifft sich in Essen wieder die Branche, dieses Jahr noch größer. Die insgesamt 6 Hallen bringen mehr Ideen, mehr Technologien und mehr Innovationen als je zuvor. Seien Sie dabei, wenn die Energie von morgen gestaltet wird. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Ticket mit dem Code PODCAST2026 auf eworldessen.com und feiern Sie im Februar 25 Jahre E-World mit uns.
Und dann sind wir wieder zurück. Natürlich gab es noch mehrere andere Themen, über die wir gesprochen haben. Ich habe zusammen mit unserer Kollegin Stefanie Dirks noch ein Panel zum Strommarktdesign moderiert. Da ging es vor allem um die Kapazitätsmechanismen, um die Kraftwerksstrategie. Klar, wieder ein aktuelles Thema. Und da fand ich ganz interessant, wir hatten Georg Gallmetzer vom Speicherbetreiber EcoStore dabei und der hatte so ein Zitat hinterlassen. Er hat gesagt, ja, wenn wir heute über Backup-Technologien, also steuerbare Kapazitäten sprechen, dann reden wir vor allem von Kraftwerken, momentan ja in allererster Linie von Gaskraftwerken. Aber trotz all der Daumenschrauben, die ja vielleicht auf der anderen Seite auch den Batteriespeichern angelegt werden sollen, war er total zuversichtlich und hat gesagt, vielleicht in den nächsten 2 bis 3 Jahren könnten Speicher vielleicht schon die wirtschaftlichste und effizienteste Option sein. Also der hat voller Zuversicht auf den künftigen Markt geblickt. Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Du hattest dann am Nachmittag noch eine Session, da war das vielleicht der ganze Rahmen weniger zuversichtlich. Es ging um die Zukunft der Gasnetze und die Frage des Gasausstieges. Was hast du da mitgenommen?
Ja, was habe ich da kurz mitgenommen? Also es gibt ja, glaube ich, so... Aktuell wird ja reformiert, soll reformiert werden, das EMWG, damit wir einfach kluge, faire Regeln finden, wie wir den Gasnetzausstieg für alle gut gestalten können. Sowohl für die Netzbetreiber, die natürlich auch dann stilllegen müssen, als auch die Verbraucher, die vielleicht dann länger am Netz hängen, als sie vielleicht wollen und vielleicht auch bei den Preisen dann Schmerzen ausgesetzt sind, weil die Gasnetzentgelte halt steigen. Da waren so die großen Diskussionspunkte, wie macht man das? Sind wir überhaupt schon so weit, dass wir aus Gasnetzen aussteigen können? Technologisch gibt es die genügenden Alternativen. Aber B, auch wie werden die Regeln dann aussehen? Und da ist ein großer Diskussionspunkt tatsächlich, wie früh der Netzbetreiber Bescheid sagen muss. Also im aktuellen Wurf entsteht drin 10 Jahre. Vorher dürfte das Netz dann nicht stillgelegt werden, einfach damit der Verbraucher, der jetzt vielleicht noch eine Gasheizung hat, sich umschauen kann. Wenn da keine andere Lösung in Sicht ist wie die Fernwärme, kann er auf eine Wärmepumpe umsteigen und auf eine Pelletheizung. Da hat auch der Verbrauchervertreter von der Verbraucherzentrale Bundesverband, Herr Munder, darauf hingewiesen, dass er sich da noch ein bisschen Investitionsschutz wünscht tatsächlich, ne? Weil wenn jetzt auch gerade jemand neu eine Gasheizung gekauft hat, fände er es jetzt unklug, wenn die dann einfach, ne, mit einer Ankündigungsfrist von 3 Jahren rausgerissen wird. Auf der anderen Seite sagen die Netzbetreiber auch zu Recht, wenn ich jetzt 10 Jahre vorher einen Brief schicken muss, dann kann ich kaum flexibel agieren. Also dann müsste ich ja jetzt schon einen Brief losschicken, wenn ich 2035 meinen ersten Gasnetzentgeltstrang irgendwie stilllegen möchte. Da hat der Augsburger Vertreter, Herr Nauertz, Geschäftsführer, auch klar gesagt, also wir wollen jetzt schon in den nächsten Jahren loslegen, einzelne Gasstränge tatsächlich stilllegen. Da hilft mir so ein kompliziertes Bürokratiemonster nicht bei. Lasst es uns doch einfach keep simple machen und dem Netzbetreiber Vertrauen schenken, dass sie es hinbekommen. Drüber steht natürlich, dass die EU-Kommission oder die EU das auch möchte, dass solche Pläne erstellt werden, dass da auch viel Vorlauf drin ist, damit die Verbraucher einfach geschützt sind. Die beiden Seiten kann man durchaus verstehen. Dann hat sich die Diskussion auch so ein bisschen aufgehangen.
Ausgestiegen sind wir schon aus der Kernenergie und doch war sie wieder Thema beim Energate-Forum. Mhm. Wir haben abgeschlossen mit einer politischen Runde und wir haben das Spektrum mal ein bisschen erweitert über die im Bundestag vertretenen Parteien hinaus. Ich habe auch FDP und Volt dazu eingeladen und das hat dann tatsächlich doch nochmal zu einer bisschen hitzigen Debatte über den Kernenergieausstieg geführt. Das hatte mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Nicht so überrascht hatte mich eigentlich, aber es kam dann doch auch mit einer ordentlichen Wucht nochmal die Debatte um das Ziel der Klimaneutralität. Der Vertreter der FDP hat sehr deutlich gemacht, dass die FDP davon mittlerweile abrückt und sagt, also im Sinne des Industriestandorts Deutschland müssten es 80% CO2-Minderung auch tun. Wir hatten Andreas Lenz auch da, das ist der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, der hat auch angedeutet, dass er das Ziel der Klimaneutralität 2045, obwohl es so im Koalitionsvertrag vereinbart ist, für ziemlich unrealistisch hält, vor allem wegen des Wärmesektors. Und auf der anderen Seite hat sich dann aber ein Gast aus dem Publikum gemeldet, der aus dem Ahrtal stammte und auch gesagt hat, ja, also nach den Erfahrungen, die wir im Ahrtal gemacht haben, haben wir uns sehr konsequent und sehr schnell auf ein 100% erneuerbare Energienziel bis 2030 verständigt und, oh Überraschung, selbst die örtliche AfD hat mitgestimmt und zugestimmt. Und dann sieht man nochmal, wenn die Klimaauswirkungen tatsächlich spürbar sind, wenn sie sichtbar sind, dann verständigen sich unterschiedlichste Parteien sehr schnell auf einen gemeinsamen Kurs. Auf der Bundesebene haben wir momentan aber natürlich einfach auch die vielen negativen Nachrichten aus der Industrie und das führt momentan tatsächlich eben auch dazu, dass die Ziele der Dekarbonisierung, das Ziel der Klimaneutralität schon vermehrt in Frage gestellt wird und auch das wird wahrscheinlich eine Debatte sein, die uns noch eine ganze Zeit begleiten wird. Gut, Michaela, dann haben wir nach einer durchaus moderationsreichen Woche auch das Ende des Podcasts in dieser Woche erreicht. Wir haben ihn ein bisschen früher aufgezeichnet als sonst, nicht am Freitagvormittag, sondern am Donnerstagabend. Das merkt man vielleicht auch noch ein bisschen. Die Stimmen sind noch ein bisschen belegt. Wir haben viel und laut gesprochen in den letzten Tagen, aber es hat großen Spaß gemacht. Es war uns eine Freude. Die Verlinkung zu unseren Berichterstattungen zum Energate Forum, die finden Sie in den Shownotes. Ja, und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zur kommenden Woche. Danke, Michaela, und bis bald.
Ja, danke dir. Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.